تحية لكل أحبتنا من كل فصائل المقاومة في فلسطين.
Ein Sprecher, der Hisbollah ist das. Er tritt in Beirut vor das Mikrofon in der libanesischen Hauptstadt. Ein paar Tage zuvor, am 7. Oktober, hat die palästinensische Hamas Israel angegriffen, mit mehr als 1000 Toten und bestialischer Gewalt. Der Sprecher der Hisbollah lobt den Angriff. Das sei der palästinensische Widerstand. Und der könne jetzt auch auf die Hisbollah zählen, auf ihre Köpfe und Herzen. Man werde helfen, und zwar mit allem, was man habe, auch mit Gewehren und Raketen. Die Hisbollah ist eine schwer bewaffnete Miliz und auch eine Partei im Libanon, also an der Nordgrenze Israels. Sie gilt als wesentlich schlagkräftiger als die Hamas, und zwischen ihr und israelischen Grenztruppen kommt es immer wieder zu Kämpfen.
Die Grenze ist sicherlich sehr gefährlich und eine Eskalation ist denkbar. Zumal die Hisbollah sehr, sehr viel Truppen dort stationiert hat, auf der libanesischen Seite der Grenze. Und vor allem, was das Gefährlichste ist, das ist die Raketenschlagkraft. Also wir reden davon ungefähr 150.000 Raketen auf Seiten der Hisbollah. Wenn die aktiviert werden, wenn die auf Israel regnen, dann lässt sich die Bevölkerung dort nicht mehr schützen.
Hisbollah, das heißt übersetzt Partei Gottes. Aber wer ist die Hisbollah eigentlich? Was will sie und welche Rolle spielt bei all dem der Iran, vor allem jetzt nach dem ersten direkten iranischen Angriff auf Israel? Darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
Also, wenn der Iran wirklich effizient gegen Israel vorgehen möchte, dann geht das nur über die Hisbollah. Das heißt, der Iran würde die Hisbollah anweisen, Raketen auf Israel loszuschießen, und das wäre fatal für Israel.
Das ist Mark Turner. Seit vielen Jahren berichtet er als Reporter aus der islamischen Welt, auch aus dem Libanon, wo er auch mit Vertretern der Hisbollah sprechen konnte. In der Nacht vom 13. auf den 14. April hat der Iran Israel erstmals direkt angegriffen. Mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Mark Turner sagt aber, noch viel gefährlicher wäre es gewesen, wenn der Iran die Raketen der Hisbollah aktiviert hätte. Die Hisbollah ist ein Stellvertreter des Irans im Libanon, ein sogenannter Proxy. 150.000 Raketen, haben Sie gesagt. Was genau ist denn die Hisbollah eigentlich? Eine Militäreinrichtung? Auch eine Partei? Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an unsere Folge zu Hamas. Die Hamas ist auch vieles. Gilt das auch für die Hisbollah?
Durchaus. Also es ist natürlich eine Miliz. Das ist die wichtigste Erscheinungsform und auch die sichtbarste Erscheinungsform im Augenblick. Man darf aber nicht vergessen, dass es sich auch um eine politische Partei handelt. Es handelt sich um eine karitative Einrichtung, das durchaus auch im Libanon, in Beirut ist das auch zu sehen. Und die Hisbollah, also die Partei Gottes übersetzt, wurde 1982 gegründet durch die iranischen Revolutionsgarden. Ist also schon relativ alt und hat eine große Rolle gespielt im libanesischen Bürgerkrieg. Und vorher auch war es so eine Bewegung, die Underdogs, diejenigen, die im Libanon nie so richtig repräsentiert worden waren, die Schiiten, die hauptsächlich im Süden des Landes leben, die denen zum ersten Mal zu Macht und Selbstbewusstsein verholfen hat.
Außer den Schiiten gibt es sunnitische Muslime, maronitische Christen und auch noch andere Gruppen im Libanon. Und alle sollen mitregieren. Welche Gruppe dabei welche Ämter bekommt, das ist fest vereinbart. Präsident ist jeweils ein Christ, der Premier ist Sunnit und der Parlamentssprecher Schiit. Die heutigen Grenzen des Libanon, Syrien im Norden und Osten, das Mittelmeer im Westen und Israel im Süden, die sind Folge der vom Völkerbund beauftragten französischen Verwaltung. Die dauerte von 1920 bis 1943. Danach wurde der Libanon unabhängig. Die Hisbollah nutzt die Instabilität im Land. Heute ist sie stark. Das war aber nicht immer so. Die Schiiten sind als Minderheit auch unterdrückt worden, haben unter schlechten Bedingungen gelebt. Man muss sagen, auch im Libanon, lange Zeit bis in die 80er Jahre hinein, bis dann auch die Finanzierung irgendwann durch den Iran einsetzte. Aber vorher war das quasi eine marginalisierte Gruppe.
Genau, also
die Macht hatten im Grunde die Christen und die Sunniten auch allein durch die kulturellen Ausdrucksformen. Also Libanon, ich muss nur das Stichwort nennen, Schweiz des Orient, war ja kulturell gesehen immer das Ideal in der gesamten arabischen Welt. Also Schriftsteller, Musiker, Dichter, Poeten, all das ist im Libanon angesiedelt, wahrscheinlich durch diese fruchtbare Gemengelage aus unterschiedlichen Religionen und dann immer die Verbindung auch nach Europa. Die libanesischen Christen haben eine traditionell sehr starke Anbindung an Frankreich. Alte Traditionen aus den Kreuzzügen und so weiter spielen da auch noch eine Rolle. Und insofern war der Libanon immer die Drehscheibe zwischen Ost und West mit allem, was dazugehört. Und die Schiiten waren da immer so ein bisschen im Schatten und haben sich nie zu diesen kulturellen Höhenflügen in Anführungsstrichen erheben können. Und insofern kommt da zum ersten Mal nach der iranischen Revolution 1978, 79 eine ganz neue Schlagkraft, eine ganz neue Power, ja, ein ganz neues Selbstbewusstsein der Schiiten.
Auf die iranische Revolution kommen wir gleich noch zurück. Erstmal aber wollen wir klären, wie es dazu gekommen ist, dass sich Sunniten und Schiiten als Konfessionen des Islam gebildet haben. Die Mehrheit haben heute die Sunniten. Das Schiitentum ist die zweitwichtigste Strömung mit etwa 11% der Muslime weltweit. Zur Spaltung kam es schon in der Frühzeit des Islam, im 7. Jahrhundert. Schiiten, das kommt vom arabischen Shi'at Ali, was so viel heißt wie Anhänger Alis.
Das Ganze geht zurück auf die Frage, wer soll Nachfolger des Propheten Mohammed werden? Und da gab es kurz gesagt eine Gruppe, das waren die Umayyaden, die Familie der Umayyaden. Die waren eigentlich schon vor dem Islam auf der arabischen Halbinsel sehr mächtig gewesen und dachten nun mit Hilfe des Islam, ihre Macht noch weiter ausbauen zu können. Und die Anhänger von Ali, also dem Schwiegersohn des Propheten, beriefen sich darauf, dass der Prophet diesen Ali eben als Nachfolger persönlich ausgesucht habe. Also sozusagen Macht gegen die geistliche Funktion. Der Prophet hat eben jemanden angeblich bestimmt.
Ali ibn Talib war nicht nur der Schwiegersohn des Propheten, er war außerdem dessen Cousin und der erste Mann, der Mohammed als Prophet anerkannt hatte, somit einer der engsten Vertrauten. Bei der Bestimmung der Nachfolge Mohammeds, also der Kalifen, wird Ali aber dreimal übergangen, was zum dauernden Streit mit seinen Anhängern führt. Damit beginnt die Spaltung des Islam. Im Jahr 656 dann wird Ali doch noch zum Kalifen, zum inzwischen vierten. Aber seine Herrschaft ist umstritten, instabil und endet 661 mit seiner Ermordung.
Die Umayyaden oder diese Familie aus Mekka, dieser Clan, hat sich dann als mächtig erwiesen, jedenfalls zu mächtig für die Anhänger von Ali. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten Generation sehen wir also, dass sein Sohn Hussein versucht hat, die Nachfolgeschaft, die seinem Vater dann vorenthalten wurde, noch einmal einzufordern. Und da sind wir eben bei dieser großen, letztlich auch militärisch ausgetragenen Konfrontation. Die Schlacht von Karbala. Hussein mit ungefähr 50 Getreuen und eine ca. 4000 Mann starke Armee der Umayyaden. Das ist die Konfrontation. Also der Beginn der in Anführungsstrichen negativen Heilsgeschichte der Schiiten, die Opfer, das Martyrium. Und aus dieser Situation heraus ist im Grunde die ganze Theologie der Schiiten entstanden, aus diesem Massaker im Grunde.
Diese Schlacht prägt also die religiöse Identität der Schiiten bis heute. Danach waren diese Shi'at Ali, diese Anhänger Alis, eine unterdrückte Minderheit, die in mehreren Wellen aus sunnitischer Herrschaft geflohen ist und sich im stetig wachsenden muslimischen Weltreich ausbreitete, unter anderem im Libanon.
Wir müssen, glaube ich, vielleicht von einem Klischee wegkommen, nämlich, dass man die Schiiten ausschließlich im Iran verortet. Die Schiiten sind ursprünglich ja eine arabische Bewegung gewesen und das wird auch immer wieder betont von allen Islamologen, die sich damit auseinandersetzen. Also die Schiiten sind im Grunde eine arabische Bewegung und dass sie im Iran wohnen, das hat historisch, politisch-kulturelle Gründe. Aber man darf nicht vergessen, dass so ein Land wie Irak, auch überwiegend von Schiiten bewohnt wird, eben ein arabisches Land ist. Und da sind wir eben beim Phänomen, dass auch Schiiten in sehr vielen arabischen Ländern leben, unter anderem eben auch im Libanon.
Die Schlacht von Kerbela jedenfalls, um die es eben ging, die ist auch heute noch für die Schiiten zentral. Sie erinnern daran beim Ashura-Gedenktag. Da gibt es Prozessionen und Gebete und Selbstgeißelungen. Gläubige Schiiten folgen dem Martyrium Husseins, indem sie sich mit Händen auf die Brust schlagen oder mit Lederriemen auf den Rücken. Das sieht sehr schmerzhaft aus, aber das soll es ja auch sein. Aus dem kollektiven Schmerz und der kollektiven Trauer gewinnen Schiiten Kraft und Einheit.
Man darf auch nicht vergessen, dass diese Buße und dass diese Suche nach der verlorenen Gerechtigkeit jederzeit auch politisiert werden kann, nämlich durch diesen Satz, überall ist Kerbela und jetzt ist Kerbela. Also ich habe selber mit vielen jungen Schiiten gesprochen im Rahmen dieser Trauerzeremonien in Beirut, die mir das auch so geschildert haben. Da wurde immer wieder gesagt, jetzt ist Kerbela. Wir haben die Chance, jetzt in der gegenwärtigen Lage, in der gegenwärtigen Politik, in der gegenwärtigen Konfrontation mit Israel und mit den sunnitischen Dschihadisten in Syrien, diese Ungerechtigkeit, die damals den Anhängern Alis, also Hussein und seinen 50 Getreuen, widerfahren ist, also dieses Massaker gewissermaßen zu rächen oder zu zeigen, dass wir uns engagieren für die Gerechtigkeit und den Sieg von Kerbela, der damals ja nicht erzielt wurde, im Nachhinein doch noch zu erreichen.
Aber diese Aktion müsste sich ja dann gegen die Sunniten eigentlich richten. Also die Schlacht bei Kerbela ist ja ein innerreligiöser Konflikt gewesen.
Absolut, das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung, natürlich. Und wir haben ja auch diese Konfrontation mit den Sunniten in Syrien. Da ist ja genau das. Also die Hisbollah, die schiitische Hisbollah, kämpft gegen die sunnitischen Dschihadisten des IS, des sogenannten Islamischen Staates. Aber warum wird jetzt Israel als die Quelle der Ungerechtigkeit betrachtet, ähnlich wie diese Sunniten? Da kommt wieder der Iran ins Spiel und die iranische Revolutionsideologie, die etwas ganz anderes ist als die klassische schiitische Theologie. Die klassische schiitische Theologie richtet sich eigentlich auf den verborgenen Imam. Also ich komme nochmal zurück auf die Situation von Kerbela. Die Schiiten, die Anhänger Alis und Husseins, haben nicht gewonnen und wurden dann im Laufe der Zeit verfolgt. Es gibt dann so eine Linie von leiblichen Nachkommen Alis, Husseins, die sich dann fortsetzt bis zur Nummer 12. Denen ging es dann teilweise schlecht. Die wurden verfolgt von den sunnitischen Kalifen, wurden dann teilweise als Geiseln genommen. Und von diesem 12. Imam geht eben die Sage, oder wird so beschrieben in der schiitischen Theologie, der sei entrückt worden. Das ist der Mahdi, also der Erlöser. Und solange der nicht wieder erschienen sei, also der 12. Nachkomme Alis, solange der nicht erschienen sei, gäbe es keine Rechtleitung, keine gerechte Führung der Gläubigen und gäbe es insofern auch keine Gerechtigkeit auf Erden. Das bedeutet, dass in der klassischen schiitischen Theologie eine gerechte Herrschaft auf Erden gar nicht möglich ist. Und der Unterschied, den jetzt die schiitische Revolutionstheologie macht, beeinflusst vom Antikolonialismus, von europäischen Ideen, da wird jetzt gesagt, doch, wir können doch eine gerechte Herrschaft herstellen, nämlich durch diese iranische Revolution. Da kommt also etwas ganz, ganz Neues rein. Und die iranische Revolution hat immer auch sehr stark schon von Anfang an sich gegen den Staat Israel gerichtet. Das hat aber politische Gründe, das hat keine religiösen Gründe.
Seit den 60er Jahren setzt eine allmähliche Emanzipation der Schiiten im Libanon ein. Auch ihr Anteil an der libanesischen Bevölkerung ist ständig gestiegen und ihre politische und kulturelle Bedeutung. Die Hisbollah ist ein wichtiger Teil dieser Entwicklung. Und dann passiert 1979 ein geopolitisches Erdbeben, das für die ganze Welt und ganz besonders für die Schiiten von Bedeutung war. Die iranische Revolution, mit der sich auch die Position der Schiiten im Libanon grundsätzlich ändert. Aus dem französischen Exil hat der islamische Rechtsgelehrte Ruhollah Khomeini, der besser unter seinem Gelehrtentitel Ayatollah Khomeini bekannt ist, den Umsturz und die Errichtung einer islamischen Theokratie geplant. Im Januar 1979 gelingt es seinen Anhängern im Iran, den Monarchen Mohammad Reza Pahlavi, den Schah, zu stürzen. Der Schah muss fliehen und am 1. April 1979 ruft Ayatollah Khomeini in Teheran die Islamische Republik aus. Wenn ihr über diese ganze Vorgeschichte mehr erfahren wollt, hört mal rein in unsere Folge über den Untergang von Demokratien. Da erzählen wir das ganz ausführlich.
But it's 10 minutes to 10. Khomeini was being helped down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years.
Das war natürlich für die Region, aber auch für die gesamte Welt ein Novum.
Ali Fatollah Nejad ist das, Deutsch-Iraner und Politikwissenschaftler. Er hat das Center for Middle East and Global Order gegründet und beschäftigt sich mit dem Nahen und Mittleren Osten, vor allem mit dem Iran.
Wir haben zum ersten Mal eine wahrhaftige Theokratie gesehen. Und es ist der erste schiitische Staat im modernen Staatensystem. Und das hat natürlich sehr viele Menschen innerhalb der islamischen Welt, aber auch der schiitischen Konfession inspiriert. Vor allen Dingen unter jenen Schiiten, die benachteiligt waren, die durch den Erfolg der sogenannten Islamischen Revolution dann natürlich sehr viel Inspiration bekommen haben. Und man kann auch sagen, dass die Hezbollah auch ein Ebenbild der Islamischen Republik ist. Die Anfangsphase der Hezbollah war sehr stark geprägt von khomeinistischen Ideen, also der Idee um den iranischen Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini herum mit seinem Prinzip der Velayat-e-Fari, also der Herrschaft der Rechtsgelehrten, der schiitischen Rechtsgelehrten, also einer wahrhaftigen Theokratie. Aber auch islamisch-fundamentalistische Ideen und Ideologien sind der gemeinsame Pfeiler zwischen der Islamischen Republik Iran und der Hezbollah im Libanon. Und es heißt auch, dass Khomeini die Idee zum Namen der Partei gegeben hat, zum Namen der Hezbollah, was bedeutet die Partei Gottes. Und die Hezbollahis wurden im iranischen revolutionären Kontext auch immer bezeichnet als Islamisten, als Pro-Khomeinisten. Also auch der Begriff ist in beiden Kontexten sehr, sehr präsent, sowohl im iranischen als auch im libanesischen Kontext.
Die iranische Revolution war für die Schiiten in der ganzen Welt ein erhebendes Ereignis. Und die neuen Führer im Iran wollten ihre religiöse Revolution am liebsten exportieren. Zum Beispiel in den Libanon, wo Anfang der 1980er Jahre die Hisbollah entstand. Mit Unterstützung eben aus dem Iran. Und es gibt auch eine Anerkennung der geistlichen Autorität Irans durch die Hisbollah. Also die Hisbollah fühlt sich quasi als Teil der schiitischen Bewegung und akzeptiert oder anerkennt, dass die Führung des Iran bzw. die Rechtsgelehrten des Irans auch Autoritäten sind.
Absolut. Der oberste Führer der Islamischen Republik Iran hat im Übrigen einige offizielle Titel. Eines von denen ist der Führer der gesamten islamischen Welt, der islamischen Glaubensgemeinschaft. Und die Hezbollah ordnet sich dieser Autorität unter. Man sieht die Islamische Republik Iran als Vorbild. Am Anfang der Geschichte der Hezbollah steht auch natürlich die iranische Ambition, die postrevolutionäre Ambition des Revolutionsexportes. Also die Hezbollah ist ein ideologisches Ebenbild der Islamischen Republik Iran und akzeptiert auch die Führungsrolle der Islamischen Republik Iran.
Gucken wir nochmal ganz kurz zurück auf 1979. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die Schiiten nicht alleine die iranische Revolution bewerkstelligt haben und den Schah vertrieben. Das waren viele gesellschaftliche Gruppen, die daran beteiligt waren. Was hat man sich denn erhofft oder andersrum gefragt, was war denn eigentlich die Kritik am Schah?
Die Kritik am Schah war vielschichtig. Im Endeffekt ging es darum, dass der Schah in den Augen der Revolutionäre und einem Großteil der iranischen Bevölkerung eine sogenannte Marionette der USA gewesen sein soll. Es war die Dominanz des anti-amerikanischen, anti-imperialistischen Zeitgeistes der 60er und 70er Jahre, was dieses Narrativ auch gefördert hat. Hinzu hat man die Sozial- und Wirtschaftspolitik des Schahs kritisiert, dass sie die Schere zwischen Arm und Reich immer größer machen würde, dass die Industrialisierung, die in Iran recht rasch voranging, zu Ungunsten der unteren Schichten vollzogen wurde, der Unterprivilegierten. Und dieses Konzept der Unterprivilegierten ist sehr, sehr ähnlich dem marxistischen Kontext der Proletarier, wurde dann aber mit einem islamistischen Gewand dann umbenannt in Mustazafin. Also die Islamische Republik ist vor allen Dingen an die Macht gekommen, um erstens soziale Gerechtigkeit herzustellen zugunsten dieser unterprivilegierten Schichten. Zum Zweiten ein Ende der politischen Vormundschaft einzuleiten, demokratische Verhältnisse zu schaffen, also eine Mitsprache der Bevölkerung. Und das dritte Ziel war eine Unabhängigkeit gegenüber den Großmächten und der Vormundschaft von Großmächten. Schaut man sich jetzt nach 45 Jahren die Bilanz an, sieht man, dass in puncto soziale Gerechtigkeit, Freiheiten, aber auch Unabhängigkeit von Großmächten die Bilanz sehr, sehr mager ist.
Jedenfalls war die Revolution ein echtes Erdbeben, das eben nicht nur im Iran etwas verändert hat, sondern in der ganzen Region.
Absolut. Das ist einer der wichtigsten Momente innerhalb der modernen Geschichte. Die sogenannte Islamische Revolution in Iran war nicht nur regional, sondern auch global eine große Inspiration auch über die islamische Welt hinaus. Viele auch nicht islamische Gruppierungen haben etwas Fortschrittliches innerhalb dieser Revolution gesehen, weil diese Revolution ein Land, das der größte Verbündete der amerikanischen Supermacht in der Region des Persischen Golfes war, über Nacht zum größten Erzfeind gemacht hat. Also ein geopolitischer Schock ohnegleichen.
Kurz nach der iranischen Revolution folgte die Gründung der Hisbollah als Reaktion auf den Libanonkrieg, den Israel 1982 begonnen hatte, um im südlichen Libanon gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen. Israel nannte die Operation Frieden für Galiläa. Aus Sicht vieler anderer Akteure, auch des Iran, war das ein Angriffskrieg. Leidtragende waren viele verarmte Schiiten im Süden des Libanon.
Wir haben mit Beginn der israelischen Offensive auf den Süden Libanons die Involvierung der Islamischen Republik Iran durch eine Fatwa des Revolutionsführers Khomeini, wonach iranische Truppen, schiitische Truppen nach Libanon geschickt wurden, um den Libanesen im Kampf gegen Israel zur Seite zu stehen. 1985 wurde Hezbollah faktisch gegründet, aber die Unterstützung für schiitische, libanesische Gruppierungen, auch seitens der Islamischen Republik Iran, das geht schon auf 1982 zurück. Und Iran hat natürlich vor dem Hintergrund der anti-israelischen und anti-amerikanischen Ideologie des Regimes der Hezbollah als Geburtshelfer gedient, aber auch natürlich als Unterstützer der Schiiten weltweit. Und die Schiiten damals im Libanon waren durchaus eine sozioökonomisch unterprivilegierte Gruppe.
Ja, die Schiiten werden in dem Augenblick bedroht durch Israel, durch den Einmarsch, den Angriff auf den Libanon, in dessen Süden eben vor allen Dingen sich die Schiiten angesiedelt haben. Und sie sind gleichzeitig, muss man sagen, auch im Libanon zu der Zeit eigentlich eine marginalisierte Gruppe. Also die haben nicht viel zu sagen.
Ja, das war die Situation damals. Damals kam auch noch hinzu, und das müsste man noch ergänzen, wieso es überhaupt zu dieser iranisch-libanesischen Achse gekommen ist, hat natürlich auch mit der transnationalen Vernetzung der schiitischen Geistlichkeit zu tun. Also es gab auch familiäre Verbindungen zwischen schiitischen Geistlichen im Libanon und auch in Iran. All das war zentral für die Etablierung der Hezbollah durch Iran in Libanon. Aber zu Ihrer Frage zu kommen, ja, es war, die Schiiten waren damals eine unterprivilegierte Gruppe. Das hat sich allerdings im Zuge der Jahrzehnte geändert. Auch weil die Hezbollah immer auch stärker wurde, auch innerhalb des staatlichen Apparates des Libanon und auch innerhalb des wirtschaftlichen Systems. Sodass damals man eigentlich davon ausgehen konnte, dass die soziale Basis der Hezbollah eine Petite Bourgeoisie darstellt. Aber mittlerweile sehen wir, dass auch die soziale Basis durchaus auch die höhere Bourgeoisie beinhaltet.
Ist das eine direkte Folge des iranischen Handelns, also auch des iranischen Geldes, dass die Schiiten im Libanon aufgestiegen sind, müsste man sagen?
Ich glaube, das kann man wahrscheinlich nicht so in Kürze beantworten. Das, was aber klar ist, dass die Hezbollah eine sehr wechselseitige Geschichte hatte, wo Iran eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, auch die Ideologie der Islamischen Republik. Aber die Hezbollah hat sich auch immer wieder als politische Kraft im libanesischen nationalen Kontext begriffen, also im Gegensatz zu dem Pan-Islamismus der Islamischen Republik Iran. Und die Hezbollah hat im Zuge dessen sich innerhalb des politischen und wirtschaftlichen Systems des Libanon etabliert und wurde dann zunehmend sogar zum wichtigsten politischen Akteur des Landes.
Die USA spielen auch eine Rolle. Sie haben das gerade schon gesagt. Also sozusagen Israel und die USA als die westlichen Mächte, die es auch zu bekämpfen gilt. Mindestens gilt es, von ihnen unabhängig zu werden und ihnen die Stirn zu bieten. Wie wichtig ist denn die Hezbollah dabei für den Iran?
Die Hezbollah ist ungemein wichtig und sie ist nichts Geringeres als die Lebensgarantie der Islamischen Republik Iran. Die Hezbollah ist gleichzeitig der Kronjuwel der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran. Sie hat sich zu einem militärisch sehr professionellen Organisation entwickelt über die Jahrzehnte hinweg. Sie ist sehr, sehr kampferprobt. Sie hat eine Präsenz im Libanon, im Norden Israels. Also verspricht sich Iran dadurch, dass die Hezbollah auch israelische Angriffe auf Iran selbst abschrecken kann. Nicht zuletzt deswegen wird die Hezbollah auch massiv aufgerüstet von der Islamischen Republik Iran. Aber all das ist natürlich auch mit großen Risiken für die Hezbollah-Seite verbunden. Die Israelis versprechen in solch einem Szenario die Ausradierung Libanons. Also es ist ein Konfliktherd, der immer noch da ist. Und für Iran ist die Hezbollah absolut zentral in Bezug auf Israel, aber auch bei anderen regionalen Agenten. Nicht zuletzt war die Hezbollah ja auch beteiligt in Syrien zur Unterstützung des Bashar al-Assad-Regimes im Zuge des arabischen Frühlings. Da haben auch Tausende von Hezbollah-Kämpfern mitgemacht auf der Seite von Assad. Und die Hezbollah spielt auch eine große Rolle bei der Ausbildung von anderen iranischen Stellvertretern in der Region innerhalb der sogenannten Achse des Widerstands, von denen die Hezbollah der wichtigste Bestandteil, der stärkste Bestandteil ist. Hezbollah-Figuren waren beteiligt bei der Ausbildung der Houthis beispielsweise in Jemen. Also es ist ein transnationales Netzwerk, das von Iran dominiert wird, aber wo die Hezbollah mit Abstand die wichtigste Komponente darstellt innerhalb dieser Achse des Widerstands in der Region.
Der Iran hat Israel nun erstmals direkt angegriffen, mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen. Ein Vergeltungsschlag war das für eine Attacke auf ein iranisches Konsulargebäude in Syrien, die Israel zugeschrieben wird. Die Raketen aus dem Iran und aus verbündeten Ländern konnte Israel mit seinen Verbündeten fast alle abfangen. Aber der direkte Angriff ist eine neue Stufe in diesem alten Konflikt. Seine Stellvertreter und Schattenkrieger wie die Hezbollah brauche der Iran jetzt noch dringender, sagt Mark Turner.
Wenn der Iran Raketen gegen Israel losschickt, dann sind die Vorwarnzeiten außerordentlich lang. Das heißt, die Israelis können sich sehr gut auf die Abwehr vorbereiten. Viel empfindlicher wäre es, wenn der Iran die Hezbollah loslassen würde. Die Hezbollah ist direkt an der Grenze zu Israel stationiert. Und wenn da diese Vielzahl von Raketen losgeht, dann hat Israel kaum eine Chance, sich dagegen zu wehren. Also es wäre durchaus denkbar, dass an die 100.000 Raketen zugleich losfliegen, mit kaum einer Chance für die Bevölkerung, sich da effizient schützen zu können. Wir haben da nur wenige Minuten Vorwarnzeit. Also wollte der Iran Israel wirklich massiv treffen, in den Grundfesten erschüttern, dann müsste er die Hezbollah loslassen. Und das hat er aber nicht getan.
Das zumindest ist der Stand am 16. April, an dem wir diese Folge aufnehmen. Also die Entscheidung, was die Hisbollah tut oder lässt, die wird in Teheran getroffen.
Da gibt es größere Diskussionen, aber im Endeffekt kann man schon davon ausgehen, dass die Hauptentscheidung in Teheran getroffen wird.
Noch einmal der Politikwissenschaftler Ali Fathollah Nejad.
Nicht zuletzt deswegen, weil die iranische Unterstützung für die Hezbollah ziemlich zentral ist. Also sie ist vielschichtig. Es gibt eine finanzielle Unterstützung. Es gibt Zahlen, die bei 100 Millionen Dollar im Jahr anfangen, aber bis hin zu 700 Millionen Dollar reichen von iranischer finanzieller Unterstützung an die Adresse der Hezbollah. Vor einigen Jahren im Zuge der Bankenkrise im Libanon hat der Hezbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah in einer Rede sogar gesagt, dass Teheran alles bezahlen würde. Kleidung, Essen, Ausrüstung etc. Aber die Hezbollah hat natürlich auch andere finanzielle Quellen. Man ist involviert natürlich im Wirtschaftssystem in Libanon. Es gibt auch einen internationalen Drogenhandel, wo spekuliert wird, dass dies auch eine wichtige Finanzquelle der Hezbollah darstellt. Darüber hinaus gibt es iranische Unterstützung bei der Ausbildung, bei der Beschaffung von Waffen. Also es ist eine vielschichtige iranische Unterstützung für die Hezbollah, und ohne die iranische Unterstützung wäre die Hezbollah nicht das, was sie ist.
Also der Iran und die Hezbollah, die bilden geradezu eine Einheit. Der Iran hat damit eine starke Truppe direkt an Israels Nordgrenze, und die Kämpfer der Hezbollah, die setzt er überall in der Region ein, sogar im eigenen Land. Für die Hezbollah ist der Iran Geldgeber und Inspiration, ein Gottesstaat. Und das mit schier unbegrenzten Ressourcen. Wir haben es ja eigentlich mit zwei einander gegenüberstehenden und auch nicht besonders freundlich einander gegenüberstehenden Religionsgruppen im Islam zu tun, nämlich mit den Schiiten, über die haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen, und mit den Sunniten. Die schiitische Hezbollah nutzt jetzt ihre Chance nur oder unterstützt tatsächlich die Palästinenser und die Hamas? Das sind ja Sunniten.
Ja, man muss bei diesem Konfessionsnarrativ sehr aufpassen, weil dieses Konfessionsnarrativ zwischen Schiiten und Sunniten eigentlich kaum etwas erklärt im Namen des Nahen Osten. Wir sehen ja schon an der sogenannten von Iran geleiteten Achse des Widerstands, dass es nicht nur schiitische Gruppierungen beinhaltet, sondern auch sunnitische. Es sind in der Tat allesamt islamisch-fundamentalistische Gruppierungen. Also das ist durchaus die Parallele, aber es ist konfessionsübergreifend. Die Palästinenserfrage war ohnehin immer eine zentrale Frage, auch für die Schiiten aufgrund der antizionistischen, antiimperialistischen Auslegung der schiitisch-revolutionären Bewegung von damals. Und somit ist es wenig verwunderlich, weswegen die Hezbollah sich natürlich auch als pro-palästinensisch darstellt und die Befreiung von Palästina als eines der wichtigsten auch Ziele auserkoren hat. Und es gab nur eine Phase, wo es im Zuge des arabischen Frühlings und des Krieges in Syrien, wo es zu einer temporären Zerwürfnis kam zwischen einerseits Hamas und andererseits Hezbollah und Iran, weil die Hamas eben eher auf der Seite der islamistischen Opposition zum Assad-Regime war, aber Iran und Hezbollah natürlich die Assad-Diktatur unterstützt haben. Also gab es ein temporäres Zerwürfnis, was aber mittlerweile nicht mehr gibt. Aber die Palästina-Frage ist eine zentrale auch für schiitische islamische Gruppen in der Region.
Ja, und es geht um Israel. Das müssen wir vielleicht auch nochmal grundsätzlich ansprechen. Wir hatten das schon im Kontext sozusagen der westlichen Demokratien, also USA, Israel, die jetzt nicht besonders geschätzt werden von Seiten der Revolutionsführer im Iran. Kann man sagen, dass es da tatsächlich einen auch emotionalen Hass gibt gegenüber Israel, dass also, was wir jetzt auch aus Palästina gehört haben, es Fantasien gibt, Israel am liebsten vom Erdboden verschwinden zu lassen?
Ja, solche Fantasien gibt es innerhalb der politischen Spektren des islamischen Fundamentalismus und des islamischen Extremismus, egal ob in Iran, Libanon oder sonst wo. Wie gesagt, die zwei Hauptfeinde sind Israel und die USA, im iranischen Regimejargon als kleiner und großer Satan bezeichnet.
Und das ist wirklich auch religiös gemeint, also so wie wir Satan verstehen würden, das Böse.
Es ist sehr stark auch politisch gemeint, natürlich vor dem Hintergrund der Geschichte in der Region, vor dem Hintergrund des arabisch-israelischen Konfliktes, vor dem Hintergrund auch der israelischen Kriege in der Region. Also all das ist sehr stark auch politisch eingebettet. Und auf der anderen Seite wurde es auch religiös verbrämt, oftmals mit von islamisch-fundamentalistischen Gruppierungen vorgebrachten auch Antisemitismus, da auch dort zuweilen zu identifizieren ist, aber es ist in erster Linie ein Politikum.
Jedenfalls will der Iran verhindern, dass Israel seine Macht ausbaut und untergräbt deshalb auch die Aussöhnungsversuche Israels mit einigen arabischen Ländern. 2023 gab es die Ankündigung Saudi-Arabiens, sich mit Israel aussöhnen zu wollen. Das würde die geopolitische Machtposition Irans schwächen und dagegen nutzt der Iran wohl auch die Aktivitäten von Hamas und Hisbollah.
Die israelisch-arabische Aussöhnung bzw. die geplante Aussöhnung zwischen Israel und manchen arabischen Diktaturen war durchaus ein Dorn im Auge der Islamischen Republik Iran, wenn nicht gar eine sicherheitspolitische Zeitbombe. Und durch den Angriff der Hamas auf Israel und durch den darauf folgenden Krieg ist dieser Normalisierungsprozess erstmal ad acta gelegt worden, obgleich das Interesse noch da ist. Aber solch eine Verständigung hätte natürlich der expansiven Regionalpolitik von Iran und der Achse des Widerstands durchaus Grenzen setzen können. Und deswegen sind Iran und Hezbollah natürlich nicht an solch einer Versöhnung zwischen Israel und den arabischen Staaten interessiert, sondern vielmehr an der Weiterführung, an der Fortsetzung des Palästina-Konfliktes, den man propagandistisch natürlich und ideologisch auszuschlachten weiß.
Also Israel ist ja aus Sicht vieler arabischer Extremisten und sicherlich nicht nur arabischer Extremisten, sondern auch aus Sicht eines Gutteils der arabischen veröffentlichten Meinung, so eine Art Stachel im Fleisch, so eine Art neue Erscheinungsform oder letzte Erscheinungsform des Kolonialismus.
Das ist noch einmal der Journalist Mark Turner.
Diese Ansicht verbreitet sich ja auch im globalen Süden. Zum Beispiel Südafrika scheint das ganz ähnlich zu sehen. Also Israel als gegenwärtige Erscheinungsform des Kolonialismus. Das ist sicherlich so, dass Israel dann wahrgenommen wird von vielen Arabern und von den islamischen Extremisten auf jeden Fall als westlicher Kolonialismus, weil ja eben die Israelis, die dort leben, über den Zionismus dorthin gekommen seien. Also letztlich Westler, die dort im arabischen Kernland siedeln, das wird sicherlich so wahrgenommen.
Für die ehemals unter europäischer Kolonialherrschaft stehenden Gesellschaften sieht die Welt anders aus als für uns. Das war schon Thema in unseren Folgen zum Kolonialismus und zum Historikerstreit. Der Westen und sein Auftreten im sogenannten globalen Süden werden in vielen Ländern sehr kritisch gesehen. Geht es vielleicht auch um Freiheit bzw. um Unfreiheit? Denn das westliche Lebensmodell der Demokratie ist ja auch damit verbunden, dass jeder und jede eine Stimme hat und eben nicht nur bestimmte Leute aufgrund ihrer Machtposition oder Konstellation, die es da gerade gibt. Ist das auch etwas, was der Iran und was die Schiiten ablehnen?
Nicht grundsätzlich. Aber wir haben ja in dieser schiitischen Revolutionsideologie sehr, sehr stark autoritäre, diktatorische Elemente. Das scheint mir jetzt der Ansatz zu sein. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass die Schia jetzt freiheitsfeindlich sind. Man kann es genau andersrum auch sehen, dass eben in der schiitischen Tradition immer die Ungerechtigkeit, die Diktatur der sunnitischen Kalifen das Feindbild war. Und es gibt unzählige, vielleicht nicht unzählige, aber durchaus einige schiitische Theologen, die eben die Demokratie, den Parlamentarismus auch durchaus im Provisorium, solange die Gerechtigkeit durch den 12. Imam nicht hergestellt ist, also die parlamentarische Demokratie als durchaus interessant und als durchaus mit der schiitischen Theologie vereinbar ansehen. Nein, also hier haben wir es mit einer Auffassung zu tun, die vom Iran ausgeht. Also es gibt den obersten Führer und alle müssen diesem obersten Führer folgen, weil der eben inspiriert sei und so eine Art Revolutionsführer sei, wie es im Grunde auch in sozialistischen oder durchaus auch in faschistischen Zusammenhängen so ist, dass man dem Führer folgen muss.
Das ist der Ansatzpunkt und nicht, dass die Schia jetzt an sich freiheitsfeindlich wäre.
In meinem westlich sozialisierten Gehirnkasten entsteht aber der Eindruck, dass das sehr stark politisiert wird. Also die gesamte Geschichte der Schiiten seit der Schlacht von Karbala und die Frage der Nachfolge Mohammeds, dass das jetzt sozusagen eine religiöse Grundlage dafür ist, tatsächlich auch ganz klare, harte geopolitische Machtpolitik zu machen.
Absolut. Und das ist genau das Gefährliche. Also ich erinnere mich da an die Ashura-Zeremonie in Beirut, die ich verfolgen konnte. Und ich habe die Predigt eines Scheichs der Hisbollah in der Hauptmoschee der Hisbollah in Beirut mir angehört und habe gesehen, was für Emotionen da freigesetzt wurden. Also mit der Erzählung dieser Hagiographie, wie die ganzen Unschuldigen dort ermordet wurden von den ungerechten Sunniten, von dieser 4000-köpfigen Übermacht, die 50 Leute da niedergemetzelt wurden. Und dann nicht nur die, sondern auch deren Angehörigen, ein unschuldiges Baby, Frauen wurden zu Geiseln genommen. Und alle fingen an zu schluchzen, selbst der Prediger fing an zu schluchzen und es wurde nach draußen übertragen. Und da standen unzählige junge Leute, die auch Mitglied der Hisbollah waren, entsprechend auch angezogen mit Stirnbändern und mit den Fahnen der Hisbollah, die dort in Tränen ausbrachen. Und ich habe dann mit denen gesprochen und die sagten dann schluchzend, ja, wir wünschen uns nichts sehnlicher, als jetzt sofort in den Krieg zu ziehen und diese Schmach von Karbala auszumerzen. Jeder, der stirbt im Kampf um die Gerechtigkeit, wird sofort ins Paradies eingehen. Wir können uns nur wünschen, zu sterben. Genau das ist es. Das wird sehr stark politisiert, letztlich durch die Geistlichen im Auftrag des Iran. Es ist also ein sehr, sehr zynisches Spiel mit jungen Leuten, die also wirklich sehr, ich empfand sie persönlich als sehr sympathisch, auch durchaus vom äußeren Erscheinungsbild. Es könnten junge Leute sein, denen man auch sonst wo auf der Welt begegnet. Nur in diesem Augenblick waren sie dermaßen emotional aufgeladen, dass sie sofort bereit gewesen sind zu sterben. Und genau das wird über die Geistlichkeit, letztlich über den Iran, politisch instrumentalisiert und aus meiner Sicht ist das ein Missbrauch dieser jungen Leute, die da wirklich nur das Beste wollen. Die andere Seite, die Kehrseite, sieht man dann, wenn man durch die Vororte von Beirut fährt und dann die Märtyrergräber in Anführungsstrichen dort sieht. Also die jungen Leute, 19-Jährige, 17-Jährige, 20-Jährige, die nach Syrien in den Krieg gezogen sind, die dort reihenweise begraben sind.
Die schiitische Hisbollah im Libanon hat eine lange, lange Vorgeschichte und die ist eine des Leids und der Unterdrückung. Nachvollziehbar, dass man wütend wird, wenn man lange an den Rand gedrängt wird. Und die Schiiten, die pflegen dieses Leid und die Erinnerung daran mit großer Inbrunst. Das ist beispielhaft für die Verhärtung der Konflikte im Nahen Osten, wo jeder das Recht hat, sich als Opfer zu fühlen und daraus auch das Recht ableitet, sich zu verteidigen und dem Gegner weh zu tun. Es ist ein ideologischer Kampf, in dem vieles miteinander verschlungen ist, innerislamische Konflikte mit heutigen Machtinteressen und religiösem Fanatismus. Die Geschichte ist da oft nur eines von vielen Dingen, die sich instrumentalisieren lassen. Vielen Dank an Marc Törner und Ali Fatollah Nijat und an Thomas Ibrahim Regie und Produktion und Monika Dietrich Recherche und Redaktion. Jetzt noch was ganz Wichtiges. Wenn euch der Rest des Geschichte gefällt, dann gebt uns eure Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Ihr könnt abstimmen beim Publikumspreis unter deutscher-podcastpreis.de. Danke. In der nächsten Folge von Der Rest des Geschichte geht's um die Gewerkschaften.
Also wenn wir von diesem Interessengegensatz Arbeit und Kapital ausgehen, dann stehen Gewerkschaften im Grunde genommen für Gleichheit, Gleichheit von allen Beschäftigten. Und die Rechte folgt anderen Grundprinzipien.
Ich bin Jörg Biesler und ich will euch zum Schluss dieser Folge noch einen anderen Podcast empfehlen. Wenn euch die Themen von Der Rest ist Geschichte gefallen, dann interessiert ihr euch vielleicht auch für Streitkräfte und Strategien. Das machen unsere Kollegen beim Norddeutschen Rundfunk und da geht es um sicherheitspolitische Fragen in den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Carsten Schmiester.
Russland führt jetzt schon im dritten Winter Krieg gegen die Ukraine.
Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
Die Menschen haben sehr große Angst und sind auch entsprechend desillusioniert, weil man nun ganz klar sieht, wenn wir nicht unterstützt werden mit Munition, dann können wir die russischen Truppen nicht aufhalten. Es ist fast unmöglich, die Linie zu halten.
Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Gerade in einem Szenario, in dem Donald Trump gewählt werden würde. Wenn wir uns dann nicht zusammenraufen, dann können wir uns auch gleich irgendwie aufs Filetierbrett legen.
Hört also gerne rein und abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.